wie sehr Gott uns liebt, was ein Leben mit Jesus bedeuten kann. Ihr habt so viel schon mitbekommen. Und dann dachte ich, ich muss an dem Abend das vielleicht auch noch vorweg sagen, dass aber sie ganz gesund ist, teilweise in der Nähe. Dass es nicht dann eben heißt, dass dein Leben, wenn du anfängst mit Jesus zu leben, dass danach nur noch die Sonne scheint. Irgendjemand von euch hat mich nochmal darauf angesprochen, ob ich nicht auch den Spitznamen Schüttmann habe. Und den habe ich bei manchen Leuten in der Tat, denn da, wo ich bin, regnet es relativ häufig.
Und das ist mein, Leute, das ist ohne Witz, das ist mein persönlicher Konflikt mit Gott. Ich bin seit über 20 Jahren, oder seit 20 Jahren bin ich jetzt Christ. Und ich liebe Gott total. Aber es gibt diesen Punkt, wo ich finde, der mutet mir ganz schön viel zu. Ich habe 6 Jahre lang eine Veranstaltung geleitet wie diese hier. Ich bin dazugekommen und gleich dann Leiter geworden. Und dann haben die mir erzählt, so wie geil das Camp ist und so. Ich habe angefangen, das Camp zu leiten und es hat im ersten Jahr gleich geregnet. Und dann haben die gesagt, boah, hat schon lange nicht mehr geregnet, aber irgendwann muss ja wieder regnen. Im zweiten Jahr hat es wieder geregnet. Und dann haben sie gesagt, na, es liegt an dir oder so. Sag ja, Quatsch, so. Drittes Jahr hat es wieder geregnet. Es hat 6 Jahre lang in Folge geregnet. Und ich habe gebetet, ich habe gefastet vor dem Camp und habe gesagt, Gott, bitte schenkt mir ein regenfreies Camp. Schenkt mir ein regenfreies Camp. Ich habe nach 6 Jahren aufgehört und jedes Jahr hat es geregnet. Im Jahr darauf, nachdem ich abgegeben hatte, habe ich eine Open-Air-Bühne betreut oder verantwortet auf dem Kirchentag in Bremen. Wir mussten zweimal, das war zur selben Zeit wie das andere Camp lief, wir mussten zweimal das Programm abbrechen, weil es so sehr gestürmt und geregnet hat. Ja, ihr lacht. Ich war stinksauer auf Gott. Wir hatten gerade das Programm zum ersten Mal abgeblasen auf der Open-Air-Bühne. Da rief mich mein Kumpel an von dem anderen Camp und sagte, Hüttmann, wie geht's dir? Ich wollte nur mal sagen, bei uns ist es 25 Grad, die Sonne scheint. Also egal wo du bist, bleib wo du bist. Für mich, ich habe zu Gott gesagt, Gott, ich finde das nicht mehr lustig. Und das meine ich auch so. Als es heute so geregnet hat, habe ich Gott gesagt, Gott, ich finde das nicht lustig. Das ist so anstrengend für uns alle. Das ist so mühsam. Gerade ich denke an die Mitarbeiter, was da alles, was sie leisten jetzt im Hintergrund, was ihr teilweise gar nicht mitbekommt. Wie die sich nach Arsch aufweisen, damit das irgendwie funktioniert, dass sie eben Schlafsäcke besorgen, Isomatten besorgen und sowas. Und Leute, die für euch Wäsche waschen und trocknen. Wo ich sage, hey Gott, wir können es doch alle viel easier haben. Und wenn du Gott bist, der an den ich glaube, dann ist für dich es leicht, das Wetter so zu gestalten, dass es okay ist hier. Irgendwie an der Stelle kämpft Gott mit mir. Und das muss ich aushalten. Und das will ich ganz bewusst eben auch sagen, dass wenn ich euch nachher einlade, und ich lade euch wirklich von Herzen dazu ein, eine Entscheidung für Jesus zu treffen, dann müsst ihr das aber eben auch wissen, dass es auch Konflikt in eurem Leben bedeutet. Dass Gott euch an der einen oder anderen Stelle herausfordern wird, euren Glauben testen wird. Um zu gucken, ob unser Glaube fest ist und unseren Glauben stark zu machen, sozusagen zu trainieren. Damit wir nicht an Äußerlichkeiten hängen bleiben und immer sagen, ja, weil das Leben so geil ist, deshalb glaube ich an Gott, sondern dass wir auch in schwierigen Momenten unseres Lebens an Gott festhalten. Und davon haben wir eben eine ganze Menge gesungen. Das ist da, wo wir feststecken, wo es nicht weitergeht, wo es keinen Ausweg mit unserer Kraft gibt. Dass wir dann trotzdem an Gott festhalten und sagen, Gott, auch wenn du mir das zumutest, vielleicht finde ich es total geil, ich finde es mühsam. Und wenn du es mir zumutest, ich halte trotzdem an dir fest, weil du das Beste bist, was mit meinem Leben bisher passiert ist. Und dann halte ich auch das aus. Und wenn du mir noch 10 weitere Regencamps schenkst oder was auch immer, wo ich mal unterwegs sein werde, ich will trotzdem an dir festhalten. Es war mir wichtig, das euch am Anfang zu sagen, dass ihr wisst, auch wenn wir alle davon reden, wie geil es ist, mit Gott zu leben, und das stimmt ohne Ausnahme, solche Dinge passieren auch. Manchmal kommen wir eben an Stellen, wo wir feststecken, wo es nicht weitergeht, wo es uns so geht wie Jimmy. Ich will euch heute Abend von Jimmy erzählen. Und dazu muss ich euch erst von Otto und von Jens erzählen. Otto und Jens waren mit mir in der Grundschule und wir waren eine geile Jungsgang. So, wir waren die 3 Fragezeichen aus Neugestern. Wir hatten alles im Griff. Bei uns gab es so gut wie keine Verbrechen. Wir haben damals gesagt, lag an uns. weil wir immer alles beobachtet haben, so wir waren die Obercoolen, wir hatten eine sau geile Bande und als Bande brauchten wir natürlich auch ein Hauptquartier. Und weil wir da, wo ich groß geworden bin, ganz viel Wald um uns rum und unser Dorf drüber und so, da haben wir im Wald ein Baumhaus gebaut. Das Gefehlte hat uns teilweise dabei geholfen, so mit Podest und so, in ein paar Metern Höhe. Und das hatte dann so eine Luke, so ein Loch, wo wir über Strickleiter eben hoch konnten. Und das war unser Hauptquartier. Und da haben wir uns so oft, es ging, getroffen, uns oben hingesetzt und überlegt, wie wir Verbrechen bekämpfen können. Aber wie gesagt, bei uns gab es nicht so viele. Dann haben wir aber überlegt, was könnten wir tun, wenn etwas passiert. Solche Sachen haben wir miteinander diskutiert. Also wir trafen uns da so oft wie möglich, um zu überlegen, wie wir Verbrecher zur Strecke bringen können. Alles war gut, es war wunderbar, bis an den Tag, als Jimmy kam. Jimmy ging bei uns in die Klasse und er hatte aus unerklärlichen Gründen von unserem Baumhaus gehört. Vermutlich, weil ich ihm davon erzählt habe. Und jedenfalls eines Nachmittags stand Jimmy unter unserem Baum im Wald und verlangte, dass er mitmachen dürfte. Er wollte auch einer von den, ich weiß gar nicht mehr, wie wir hießen, aber ich weiß, dass wir alle im Alfred Hitchcock-Fanclub waren. Also irgendwas mit drei Fragezeichen und so. Ja. Er stand unten am Baum, wollte auch unbedingt, er wollte mitmachen bei uns im Club und wollte unbedingt auch hochkommen in unser Baumhaus. Und eigentlich war das völlig okay, weil wir mochten Jimmy, jeder bei uns in der Klasse mochte Jimmy, denn Jimmy hatte immer Süßigkeiten dabei. Das war das Gute an ihm. Jimmy hatte immer eine Tasche mit Süßigkeiten dabei. Und eben wenn man bei ihm zu Hause war, dann durfte man manchmal sogar, wo wir in der Grundschule waren, schon Cola trinken. Es gab immer Schokolade und Chips und so bei ihm. Das war sensationell. Deswegen mochten wir alle Jimmy. Und deswegen war er unser Freund. Ja. Es gab immer super Sachen bei ihm. Deshalb, Jimmy war an sich herzlich willkommen in der Bande. Den konnten wir gut gebrauchen. Und Jimmy war auf jeden Fall auch, er war der Stärkste von uns sozusagen, weil er auch viel, viel kräftiger war als wir. Jimmy war wirklich kräftig. Vermutlich, weil er halt immer, weißt du, der hatte in der Schule, in der Pause, hat er eine Tafel Schokolade gegessen und wir haben so einen Apfel rumgenagt, ja. Und er hat Cola und Fanta getrunken, nee, Cola nicht, aber Fanta hat er dabei gehabt, ja. Wir mussten Wasser oder Apfelschorle trinken. Jimmy hat immer die geilsten Sachen gehabt, deswegen, aber er war halt auch ein bisschen kräftig dadurch. So, wir Jungs in Spargel hat seine Hose, haben wir alle drei zusammen reingepasst, das ist ungefähr das Format von Jimmy gewesen. Und jetzt haben wir überlegt, okay, wir waren hier oben im Baumhaus, Jimmy, er sagt, ich schaff das, Jungs, lass die Strickleiter runter. Ich schaff das. Sag gut, okay, Strickreiter runtergelassen, wir wollten ja Jimmy dabei haben. Und Jimmy kämpfte sich mit eisernem Willen, Stück für Stück, aber hat geschnauft wie ein Walross und so. Und aber ich schaff das und er kam immer höher. Und dann kamen seine Händchen so, seine Patschhändchen durch die Luke und sie hochgezogen. Und so, hey Jimmy, super und so. Und dann er so, hilft mal Jungs, kann ich mehr. Und dann haben wir angefangen so ihm zu helfen. Und dann war Jimmy so halb in der Luke drin und dann ging es nicht mehr weiter. Dann habe ich gesagt, komm Jimmy, zieh mal den Bauch rein, das mach ich schon. Jimmy kam nicht mehr hoch, also kam nicht mehr vorwärts. Und dann habe ich gesagt, na gut Jimmy, okay, schade, aber du musst halt wieder runter. Aber auch das hat nicht geklappt. Das war echt kacke. Jimmy hing fest, mir dann von oben gedrückt, so Jimmy, komm. Und es hat irgendwie, ich weiß auch nicht, er hat irgendwie so den Bauch eingezogen gehabt, so dann hing er da drin, so um seine Hüfte drum, seine Hüfte war so eingeklemmt da in unserem Baumhaus. Und dann ja, haben wir erstmal gewartet und gesagt, ja, was machen wir jetzt? Otto wurde langsam unruhig, sagte, ich muss doch bald nach Hause, Jimmy, mach was, Jimmy! Der Jens fing auch an zu quengeln, ich muss mal ganz doll, ich muss groß, Jimmy, hau ab, du musst... Wir haben es echt probiert, aber wir haben Jimmy nicht befreien können. Ja? Wir haben erst gelacht am Anfang, aber nachher war uns überhaupt nicht mehr zu lachen zumute. Wir haben Jimmy nicht befreien können. Und das war eine, also, irgendwann sind wir natürlich da runtergekommen, sonst wäre ich ja gar nicht mehr hier, sonst wäre ich irgendwie als Skelett würde ich da auf dem Baumhaus noch liegen. Wie wir da runtergekommen sind, ist eine ganz andere Geschichte. Es involviert Spaziergänger und die Freiwillige Feuerwehr von da gestern und so, aber es war sensationell. Aber ich habe an diesem Tag habe ich etwas gelernt. Und zwar, ich habe Folgendes gelernt. Manchmal gibt es Situationen, aus denen man mit eigener Kraft nicht herauskommt. Es gibt manchmal Situationen, in denen man drinsteckt, da kommt man mit eigener Kraft zu seinem eigenen Vermögen nicht weiter. Auch wenn man sich vielleicht noch so sehr anstrengt, manchmal ist einfach Schluss. Und genau darum geht es heute Abend in dem Bibeltext, den ich euch jetzt vorlesen werde, um Situationen, wo Schluss ist. Wo Sackgasse ist. Wo man nicht mehr weiterkommt. Schicht im Schacht. Ich lese euch den Text jetzt vor. Ihr könnt, wenn ihr die Bibel dabei habt, gerne mitlesen, aber er kommt auch auf der Leinwand. Johannes Evangelium, Kapitel 11. Vers 1, damit fängt das Ganze an. Ein Mann namens Lazarus, der in Bethanien wohnte, ein kleiner Ort, war schwer erkrankt. Im selben Dorf wohnten auch seine Schwestern Maria und Martha. Die sind alle sehr eng mit Jesus befreundet. Und Jesus bekommt ihm die Information, dass sein Freund krank geworden ist, aber irgendwie er ist nicht so schnell irgendwie zu Fuß unterwegs. Und auf jeden Fall passiert Folgendes, Vers 17, geht's weiter. Als sie in Bethanien ankamen, Jesus und seine Freunde, da lag Lazarus schon 4 Tage im Grab. Aus seiner Krankheit wurde tot. Er starb an seiner Krankheit. Bethanien ist weniger als 3 Kilometer von Jerusalem entfernt und deshalb waren viele, kleiner Ort ansonsten, aber viele Juden waren bei Maria und Martha, sind zu ihr gekommen, um die beiden zu trösten. Das ist die Situation, der Lazarus krank und dann stirbt er. Schicht im Schacht. Da kommst du nicht alleine weiter. Da ist Ende. Und dann passiert Folgendes eben. Jesus, haben wir jetzt gelesen, kommt in Bethanien an. Und Lazarus ist schon tot. Es geht weiter, Vers 32. Maria lief zu Jesus. Sie fiel vor ihm nieder und rief, Herr, wenn du da gewesen wärst, dann würde mein Bruder noch leben. Das glaube ich. Und Jesus sah, wie sie und die Trauergäste weinten und da war er tief bewegt und erschüttert. Das hat ihn mitgenommen. Wo habt ihr ihn hingelegt, fragte er. Und sie antworteten, komm her, wir zeigen es dir. Und auch Jesus kam die Tränen und seht, sagten die Juden, er muss ihn sehr lieb gehabt haben. Und auch einige meinten, naja, aber irgendwie einem Blinden hat er geholfen, ja, dass er den Blinden hat er sehen gemacht. Hätte er nicht verhindern können, dass Lazarus starb? Da war Jesus erneut tief bewegt. Er trat an das Grab. Es war eine Höhle, die man mit einem großen Stein verschlossen hatte. Und Jesus befahl, hebt den Stein weg. Aber Martha, die Schwester des Verstorbenen, sagte, Herr, der Geruch wird unerträglich sein. Er ist schon 4 Tage tot. Habe ich dir nicht gesagt, entgegnete ihr Jesus, du wirst die Herrlichkeit Gottes sehen, wenn du nur glaubst. Sie schoben den Stein weg. Jesus sah zum Himmel auf und betete, Vater, ich danke dir, dass du mein Gebet erhört hast. Und ich weiß, dass du mich immer hörst, aber ich sage es wegen der vielen Menschen, die hier stehen. Sie sollen alles miterleben und glauben, dass du mich gesandt hast. Dann rief er laut, Lazarus, komm heraus! Und Lazarus kam heraus. Hände und Füße waren noch mit den Grabtüchern umwickelt und auch sein Gesicht war mit einem Tuch verhüllt. Und Jesus forderte sie auf, nehmt ihm die Tücher ab. Und dann lasst ihn gehen. Das ist eine krasse Geschichte, oder? Dass ja jemand, der tot ist, plötzlich wieder lebendig vor. Wenn ich mir vorstelle, stell dir mal vor, du wärst dabei gewesen. Das ist doch wie Michael Jackson wird real, ja, so Thriller. Da kommt ein Zombie raus. Was muss das für ein Schock gewesen sein für die Leute, ja? Der kommt da raus noch voll umwickelt da mit den Bandagen. Oder so, ich weiß nicht, wie der rausgeschlappt ist. Ich würde es gerne mal jetzt gerne gesehen. Was da passiert ist, und ich glaube wirklich, dass das passiert ist, das kann man nicht anders sagen als ein Wunder, etwas, was man nicht erklären kann, warum und wie sowas passieren kann. Da stirbt jemand, ist tot, liegt im Grab eine ganze Zeit lang schon und aus dem Grab kommt man nicht mehr raus. Da ist Schicht im Schacht. Der Tod, das ist wie der eingeklemmte Jimmy. Da kannst du dich noch so anstrengen, noch so zappeln, da kommt man nicht raus. Keiner von uns, niemand. Aber was macht Jesus? Er lässt diesen Stein zur Seite rollen und dann ruft er diesen Lazarus zurück ins Leben und sagt, komm noch mal wieder. Fang noch mal an zu leben. Und Lazarus kommt hier raus und er fängt wirklich an zu leben. Und das ist doch verrückt, oder? Das ist eine Wahnsinns-Story. Ich würde so gerne wissen, wie das genau passiert ist. Ich habe da so viele Fragen, wenn ich diesen Text lese. Und meine Logik sagt mir, das geht doch gar nicht. Gerade wenn der schon länger da drin liegt und auch schon stinkt, der Verwesungsprozess anscheinend eingesetzt hat. Meine Logik sagt mir, das geht doch gar nicht. Und gleichzeitig habe ich kein Problem, das zu glauben. Weil wenn Gott Gott ist, wenn Gott der ist, der aus dem Nichts heraus ein ganzes Universum geschaffen hat, wenn Gott der ist, der Jesus auch aufgeweckt hat von den Toten, dann habe ich kein Problem, das zu glauben. Dass Gott so mächtig ist, so etwas zu tun. Auch wenn das absolute Einzelfälle sind. Es ist ja nicht so, dass Jesus bei jedem Grab angeklopft hat und sagt, kannst du mal rauskommen, bitte? Sondern es ist eine Ausnahme hier. Das ist nicht die Regel. Tote bleiben tot. Aber manchmal macht Gott eine Ausnahme. Wunder. Wir Christen glauben ja daran, dass am Ende der Zeit, dass nach dem Leben, dass unser Leben mit dem Tod nicht zu Ende ist, sondern dass es dann weitergeht. Dass Gott uns ein neues Leben schenken wird, wie auch immer das sein wird. Aber wir glauben, dass mit dem Tod nicht Schluss ist. Es wird ganz anders dabei weitergehen, aber es gibt ein Leben nach dem Tod. Denn, und das ist ein wichtiger Gedanke für heute Abend, den ihr euch hoffentlich merken könnt, Gott will nicht, dass wir tot sind. Ich sage es nochmal, Gott will nicht, dass wir tot sind, sondern Gott ist ein Gott des Lebens. Gott möchte, dass wir leben. Jetzt, hier und in Ewigkeit. Dann wisst ihr, wenn in der Bibel von Leben die Rede ist, dann ist es immer nur mehr als jetzt das rein biologische, so Herzschlag und Verdauung und so. Wenn die Bibel vom Leben redet, meint sie immer mehr, sondern Leben hat immer auch etwas mit Gott zu tun, mit der Beziehung zu Gott, dass wir mit Gott verbunden sind, denn dafür sind wir geschaffen. An einer Stelle im Neuen Testament steht, im Brief an die Christen in Kolosse, da heißt es, und Gott hat euch mit Jesus lebendig gemacht, die ihr tot wart in Sünden. Gott hat euch lebendig gemacht in Jesus, die ihr tot wart in Sünden. Hier ist ein Mensch, der Apostel Paulus, der schreibt einen Brief an Christen in der griechischen Stadt Kolosse. Und er schreibt ihnen, ihr wart tot, obwohl sie ja eigentlich lebendig waren, aber ihr seid dann lebendig geworden. Ihr wart, er schreibt, tot in Sünden. Sünde bedeutet ein Getrenntsein von Gott. Nicht mehr verbunden zu sein mit Gott. Ich habe euch erzählt, wir kommen von der Insel Fehmarn. Vor Fehmarn gibt es den sogenannten, den Fehmarnsund. Daher kommt unser deutsches Wort Sünde. Ein tiefer Abgrund, ein tiefer Graben. Das ist eine ganz tiefe Stelle in mir, der Sund. Eigentlich ein unüberbrückbarer Graben. Das ist Sünde. Wir sind getrennt von Gott. Wenn Gott keinen Platz hat in deinem Leben, wenn dein Leben nicht offen ist für Gott, wenn du ohne Gott lebst, dann bist du tot in Sünden, sagt die Bibel. Dann bist du sozusagen für Gott gestorben. Dann schreibt Gott eine Traueranzeige. Der ist tot. Denn mit dem Toten kann man nicht mehr reden. Und Gott möchte mit uns reden. Gott möchte mit uns kommunizieren. Mit dem Toten kann man keine Zeit verbringen. Und Gott möchte, dass wir in seiner Gegenwart Zeit verbringen. Mit dem Toten kann man nichts mehr anfangen. Und Gott möchte was mit uns anfangen. Gott möchte durch uns was bewegen. Und deshalb, Gott will nicht, dass wir tot sind. Oder ich sage es noch krasser, Gott findet den Tod scheiße. Gott findet den Tod scheiße. Es ist heute Abend zu kompliziert. Wenn es euch interessiert, könnt ihr gerne nochmal auf mich zukommen. Es ist zu kompliziert zu erklären, warum es den Tod dann überhaupt gibt. Heute Abend reicht es, wenn du weißt, Gott will keinen Tod. Gott will nicht, dass du für ihn gestorben bist. Gott will nicht, dass er nicht mit dir reden kann, dass er nicht mit dir in Kontakt sein kann, dass er nichts mit dir anfangen kann, dass er dich nicht gebrauchen kann. Gott will das nicht. Gott will, dass du lebst. Und dieses Leben, diese lebendige Beziehung zu Gott, den hat man Glauben. hat Johannes geschrieben, ich habe euch das am ersten Abend erzählt, dass Johannes schreibt, ich habe all diese Dinge in dem Buch aufgeschrieben, aus dem Leben von Jesus, damit ihr glaubt. Und wer glaubt, der hat das Leben. Darum geht es. Glaube ist diese lebendige Beziehung zu Gott. Und deshalb ruft Gott nach dir. Deshalb ruft Gott nach dir. Durch die Bibel, wenn wir uns mit der Bibel beschäftigen, morgens bei euch in den stillen Zeitgruppen, die Bibelarbeiten, die wir machen, die, wenn ihr draußen in der Natur unterwegs seid, das sind Wege, Gottes nach dir zu rufen, auf sich aufmerksam zu machen. Die Gemeinschaft, die wir hier miteinander auf dem Brookcamp erleben, die Lieder, die wir singen, das sind lauter Versuche, Gottes dich zu rufen und zu sagen, komm, komm heraus, komm und glaub an mich, damit du das Leben hast. Fang an zu leben, mit mir zu leben. Komm heraus aus deinem Grab, aus deiner Höhle. Du sollst nicht mehr tot sein. Ich will, dass du lebst. Dass du mit mir lebst. Und das, mit Gott zu leben, ist das Beste und Wichtigste im Leben, was es überhaupt gibt. Und ich weiß, wovon ich rede. Ich bin mit Anfang 20 erst zum Glauben gekommen. Und von daher kann ich gut sehen, was ist vorher gewesen, was ist nachher gewesen. Aber ihr könnt auch viele, viele Mitarbeiter fragen, mit ganz unterschiedlichen Biografien. Manche, die vielleicht wie ich erst spät zum Glauben gekommen sind, andere, die schon früh groß geworden sind, die sehr früh schon Jesus kennengelernt haben. Die können euch auch was davon erzählen, was es heißt, mit Gott zu leben, was es für sie bedeutet und wie es ihr Leben reicher macht, erfüllter macht. Ich habe hier kurz vor der Bibelarbeit noch mit Bernd gesprochen und Bernd hat gesagt, er wäre bereit, dass er das mal versucht zu beschreiben, was es für ihn bedeutet. Bernd, bist du irgendwo da?
Ich finde es ein sehr wichtiges Thema, da heute Abend drüber zu reden und sich darüber Gedanken zu machen. Ich habe das selbst so erlebt, an einem Abend, es war einmal nach der Jungschar. Ich war da 16, ich habe schon vorher meine Entscheidung für Jesus getroffen, aber ich habe gemerkt, irgendwie ist mein Leben so leer. Ich habe viel gewusst, viel gekannt, war irgendwie mit dabei, überall mit am Start und so, aber irgendwie, da fehlt was, das lebt nicht. Und ich habe gemerkt, an diesem Abend, ich war nachts in meinem Bett gelegen, es war gar nichts Besonderes so gewesen vom Thema her, was wir durchgenommen hatten. Aber ich habe gemerkt, Gott spricht zu mir und zu meinem Herzen. Nicht so, dass ich eine Stimme gehört hätte. Aber da waren Gedanken, die haben mich einfach nicht losgelassen. Und letztlich war es so diese Frage, wo Gott mich damit konfrontiert hat. Hey, Bernd, was willst du mit deinem Leben machen? Willst du weiter so halblebig vor dich hinleben, so unentschlossen? Oder willst du es wirklich anpacken? Willst du es wirklich erleben? Und es war eine Frage, die mich wirklich gequält hat. Weil ich gewusst habe, wenn ich mich jetzt dagegen entscheide, dann werde ich das alles hinter mir lassen müssen. Aber wenn ich Ja sagen sollte, dann fordert es mein ganzes Leben mit all seiner Konsequenz. Und es war ein hartes Kämpfen. Und wie ihr seht, war das damals eine Entscheidung, die positiv ausgefallen ist. Und es war wirklich, ich habe mehrere solche Punkte gehabt, wo ich damit gerungen habe, damit gekämpft habe, aber gewusst habe, dieses Leben mit Gott, das ist was, das fordert mich wirklich in allem Ernst. Und ich habe aber im Nachhinein erleben können und ich entdecke das immer mehr und staune darüber, wie unendlich gut es ist. Wie unendlich gut es ist. Gerade in Situationen, wo dir wirklich buchstäblich alles wegschwimmt. Nicht nur so heute im Zeltlager. Ist ja auch mal interessant, bei so einem Camp zu erleben, wie alles nass wird und es Dinge gibt, die sind größer wie du. Aber was ist denn, wenn Beziehungen zerbrechen? Wenn dir gute Freunde im Rücken fallen? Wenn die Elternbeziehung kaputt geht? Wenn du einfach Kontakte, Freundschaften verlierst, gute Menschen aus dem Leben treten? Was hält dann noch? Vielleicht ist es ein guter Punkt, heute Abend nochmal drüber nachzudenken. Und ich fordere dich heraus, ich bitte dich darum, nicht nach links und rechts zu schauen, was deine Freunde machen, was sie sagen, was sie tun, sondern stell dich diesen Fragen ganz persönlich. Es ist dein Leben und es liegt vor dir. Ich kann dir versprechen, dass dein Leben gut wird. Ich kann dir versprechen, dass das Leben mit Gott mega spannend wird, dass es sich mega herausfordern wird. Es war zumindest bei mir so und eigentlich bei jedem, den ich kenne, der damit unterwegs ist. Und wenn es nicht so unendlich wertvoll und wichtig und gut wäre, dann wären wir Mitarbeiter mit dir. Ich hätte dann Besseres zu tun. Man könnte auch in Malle chillen am Strand und viele coole Sonnentage genießen und so. Aber ich sage euch, ich kann euch versprechen, wenn es nicht so unendlich wertvoll wäre, hier sich in euch zu investieren, dann wären wir nicht hier. Um zu erleben, dass ein einfaches Leben ein Platz von Gottes Herrlichkeit wird. Ich sage euch, da gebe ich keine zwei Wochen Malle dafür her. Nicht so einen oberflächlichen Scheiß für sowas, was dein Leben verändert, wo so viel Gutes passiert.
Vielen Dank. So eine lebendige Beziehung zu Gott ist das Wichtigste in deinem Leben. Und es ist auch das Beste in deinem Leben, für dein Leben. Nicht nur für dein Leben, sondern auch für das Leben der Menschen um dich herum. Ich sage das jetzt zunächst erstmal in besonderer Weise für diejenigen unter euch, die bisher noch keinen Kontakt zu Gott hatten. Die bisher ohne Gott leben, für die das hier alles ziemlich neu ist, die hierher gekommen sind aufs Pro-Camp und irgendwie geflasht waren, Bibel lesen und so, was ist das denn? Wie strange. Ich werde nachher eine Einladung zum Leben aussprechen, euch sozusagen, um das Bild von dem Lazarus nochmal aufzugreifen, ja, im Namen von Jesus herausrufen und sagen, so eben aus dem Grab herauszurufen, aus der Trennung zu Gott, das, wo Paulus schreibt, ihm, dass wir tot sind, tot waren in Sünden, damit ihr anfangt zu leben mit Gott. Dass ihr zum ersten Mal sozusagen darauf reagiert und sagt, okay, ich komme raus. Ich riskiere es. Aber ich will auch noch ein paar andere unter euch ansprechen heute Abend. Viele von euch haben das in ihrem Leben schon gemacht, sind vielleicht wie der Bernd eben damit aufgewachsen, mit den ganzen Jesus-Geschichten, das ist alles sehr vertraut. Ihr habt auch in eurem Leben vielleicht schon auf Gott reagiert, angefangen mit ihm zu leben, entweder zu Hause, irgendwie durch die Familie oder auf einer Jungschaft-Freizeit, bei einer Ich-Glaubs-Woche oder sonst wo. Aber irgendwo ist in deinem Leben der Kontakt abgerissen zu Gott. Ist in deinem Alltag nichts davon zu sehen, dass du zu Gott gehörst, dass Jesus in deinem Leben ist. Das sind keine Gebetszeiten mehr, ein Bibel lesen. Du hast dich irgendwie daran gewöhnt, einfach dein eigenes Ding zu machen. Nicht, dass du nicht mehr an Gott glaubst und dass er dich liebt, aber dass dein Leben irgendwie so aussieht, als ob es Gott nicht geben würde. Dass du dein eigenes Ding machst. Im Jakobusbrief, eine andere Stelle im Neuen Testament, da heißt es: Der Glaube ohne Werke ist tot. Glaube ohne Werke ist tot. Glaube, der nicht gelebt wird, der nicht aktiv ist, der nicht sich in verschiedenen Dingen ausdrückt, was Bernd jetzt auch angesprochen hat. Unsere Zeit führen mit Gott, unser Verhalten anderen gegenüber, unser Engagement, unser Verhalten gegenüber den guten Maßstäben Gottes für unser Leben. So ein Glaube, der ist ja gar nicht da, also ja, wenn uns das irgendwie egal ist. So ein Glaube ist also tot, ist beerdigt. Weggepackt und Stein davor gerollt. Da war vielleicht mal was, aber jetzt nicht mehr. Gerade auch euch ruft Jesus heraus, wieder herauszukommen. In seine Nachfolge. Jesus ruft euch zurück ins Leben, in ein Leben mit ihm, ein Leben, das nicht immer leicht ist. Ein Leben, was manchmal eben auch Verzicht bedeutet, aber auch eben ein erfülltes Leben voller Abenteuer, was euch niemand und nichts anderes schenken kann als Jesus allein. Und von daher eben komm heraus und folg mir nach. Das ist, was Jesus zu euch heute Abend sagt. Mit deinem ganzen Leben. Komm heraus. Aus deinem jetzigen Lebensstil. Komm und folg mir nach. Und jetzt stellt euch das nochmal vor, ja? Diese Szene, Jesus steht vor dem Grab bei Lazarus und ruft da rein, Lazarus, komm raus. Und von drinnen wäre die Stimme gekommen, danke, nee. Ich habe mich jetzt hier so eingerichtet, Jesus. Und es sind auch nette Leute um mich rum hier. Es war kein Einzelgrab, sondern so ein Familiengrab. Es sind nette Leute hier. Und wer weiß, wie es draußen wird. Was denken die anderen dann von mir, wenn ich tatsächlich jetzt rauskomme, mich oute sozusagen? Wie ist es da mit den Erwartungen an mein Leben? Ich weiß nicht, Jesus. Stellt euch mal vor, der Lazarus hätte so reagiert, hätte gesagt, könnt ihr wieder zumachen? Danke. Es wird doch schon so hell hier drin. Ich will noch ein bisschen weiter hier sein. Wie bescheuert wäre das doch gewesen? Oder jeder von uns würde sagen, der hat sie nicht mehr alle. Der kriegt die Chance auf ein neues Leben und würde sagen, ach nö, danke. Was der alles verpasst hätte. Und was nicht geschehen wäre ohne ihn. Stell dich vor, der Bernd hätte damals in seinem Bett gesagt, ja, irgendwie schon, bewegend, aber ja, lieber doch nicht, lieber doch Malle. Was der Bernd würde sagen, was ich dann alles verpasst hätte. Und was wir verpasst hätten ohne Bernd, wenn er nicht hier wäre. Der Style-Beauftragte vom ProCamp. Niemand hat so einen geilen Schneeanzug wie Bernd. Und niemand spricht so einen geilen bayerischen Kommentator-Akzent. Und er teilt mit uns anderen so eine Leidenschaft für Jesus und dafür, dass ihr Jesus kennenlernt und dass ihr merkt, wie geil ein Leben mit Jesus sein kann, wie herausfordernd. Also wie bescheuert wäre das gewesen, wenn der Lazarus drin gewesen wäre. Wie bescheuert wäre es für uns gewesen, wenn der Bernd damals in seinem Bett gesagt hätte, nee. Das ist die Herausforderung, Freunde. Jesus ruft dich bei deinem Namen und er ruft dich herauszukommen aus dem Grab, aus dem Leben ohne Gott. Und er ruft dich in ein neues Leben hinein, ein Leben an seiner Seite, an der Seite von Jesus. Ein Leben, das dann einen Ewigkeitscharakter bekommt. Mit neuer Qualität, weil ihr, so wie Lazarus herauskommt aus dem Grab und die Grabtücher ablegt, auf Jesus zugeht und das alte Leben ablegt, Stück für Stück, und ein neues Leben anfängt. Ein Leben, von dem ihr noch keine Ahnung vielleicht habt, was Gott mit euch alles vorhat, Freunde. Sei es eben, ob es zum allerersten Mal überhaupt macht, oder ob es erneut macht. Wir haben da drüben, hat das Deko-Team so das angedeutet. Das soll ein Höhlengrab sein, sozusagen die Ansicht von innen. Wir haben gesagt, wir wollen euch einladen, im Namen von Jesus herauszukommen ins Leben. Deshalb haben wir da drüben so ein Ausgang, wie so ein Höhlengrab soll das sein. Der Stein davor ist schon zur Seite gerollt. Und das soll für euch heute Abend ein Angebot sein, sozusagen als ein Symbol, dass ihr das wollt, dass ihr ein neues Leben mit Jesus anfangen wollt, dass ihr dann da durchgeht. Dass ihr wieder Lazarus rauskommt und ein neues Leben geht. Die Band kommt jetzt gleich hoch, wird noch ein paar Lieder spielen und währenddessen habt ihr Zeit, auf dieses Rufen von Jesus zu reagieren. Als so ein Zeichen, eben hier durchzugehen, dass ihr sagt, tschüss Tod. Tschüss, altes Leben. Ich will das nicht mehr. Ich will jetzt mit Jesus leben. Ein Leben, das mit Ewigkeitscharakter, das jetzt hier beginnt und sich in Ewigkeit fortsetzt. Auf der anderen Seite, wenn ihr rauskommt, da werden Mitarbeiter da sein. Die werden euch empfangen, die werden euch in den Arm nehmen. Und die werden dann mit und für euch beten. Die haben ein Gebet mit dabei, ganz spezielles Gebet, was euch helfen soll, Jesus das zu sagen, dass ihr jetzt mit ihm leben wollt, dass ihr ein neues Leben wollt. Die werden für euch da sein, die werden euch helfen, sozusagen die ersten Schritte im neuen Leben zu gehen, die euch helfen, sozusagen die Grabtücher anfangen abzulegen. In diesem Sinne, da ist der Ausgang. Tschüss Tod, tschüss Leben. Komm, Jesus ruft dich heute Abend, komm, steh auf, komm raus aus dem Tod und hinein in das neue Leben. Ihr seid eingeladen. Kommt.